Und dann war es ja so, Jesus ist umgezogen, hat von Gott erzählt, hat Wunder da und so weiter. Und die Leute haben ihm zugelassen. Die Leute haben gemerkt, da ist irgendetwas anderes, als wir es immer gemeint haben. Vor allem die Frauen haben ja zugelassen, weil endlich haben sie etwas von Gott lernen können. Und ich stelle mir das so vor. Dort war doch eine Mutter. Die hat beobachtet, dass Jesus mit den Frauen geredet hat, dass Jesus sogar mit den Kranken geredet hat, dass Jesus sogar mit denen geredet hat, die ausgestoßen waren und niemand mit ihnen hat etwas zu tun haben. Jesus hat sogar mit denen geredet und ist denen freundlich begegnet, die wirklich schlimme Sachen gemacht haben in ihrem Leben. Und wissen, was sich die Frau doch überlegt hat? Die hat überlegt, also, wenn Jesus mit all denen redet, dann darf doch auch ich zu Jesus kommen. Und vielleicht, das steht nicht in der Bibel, aber ich stelle mir das etwa so vor, hat sie plötzlich einen Gedanken gehabt. Jesus hat Zeit für alle. Warum nicht für Kind? Sie hat nämlich ein kleines Kind gehabt. Und sie hat sich überlegt, wie das wäre, wenn Jesus für das Kind würde beten und ihn würde segnen. Und wie es so bei Frauen ist, die hat das ihrer Kollegin erzählt. Ja, und am Schluss waren da 2, 3, 4 Frauen, alle mit ihren kleinen Kindern. Und die haben einen Plan gefasst. Das nächste Mal, wenn wir Jesus sehen, kommen wir mit unseren kleinen Kindern zu Jesus und fragen ihn, ob er für sie betet. Und das haben sie gemacht und sie sind zu Jesus gekommen. Fast. Wir kennen ja Geschichte, gell? Dort waren die Jünger und haben gefragt, was wollt ihr da? Ja, wir wollen zu Jesus. Meint ihr, Jesus hat Zeit für euch Frauen? Meint ihr, Jesus hat Zeit für die kleinen Kinder? Zum Glück hat dann Jesus eingegriffen, die Jünger auf die Seite geschoben. Und was, wisst ihr, was er gesagt hat? Lasst die Kinder zu mir kommen. Lasst die Kinder zu mir kommen. Und er hat die kleinen Kinder auf den Arm genommen und hat sie gesegnet und für sie gebetet, dass sie himmlisch Vater seine Güte, seine Bewahrung, seine Fürsorge, die Kinder erleben lassen. Und das ist der Grund, warum wir das heute auch machen. Und ich möchte Familie Bichsel und Familie Brücker, also eine von der Familie Brücker, nach vorne bitten. Gerade mit ihrer ganzen Familie. Da ist noch das Mikrofon. Schön, wenn Geschwister die auch dabei sein können. Zum Glück haben wir so eine grosse Bühne, gell? Kommen wir noch ein bisschen vor, Lea, dass man es gut sieht. Das ist Elina, die wir heute einsegnen wollen, von Nadia und Tom Brücker und der Caleb von Lea und Marc Bichsel. Die sind noch recht klein. Du, Sven, ich habe eine Frage an dich. Kann Elina eigentlich schon beten? Überhaupt nicht. Ich kann mir fast vorstellen, dass sie noch nicht betet hat. Darf ich da etwas fragen? Kann der Caleb schon Bibel lesen? Nicht? Wisst ihr, was die Jünger sich überlegt haben? Die kleinen Kinder, was können die Gott schon bringen? Und dass Jesus gesagt hat, lasst die Kinder zu mir kommen, weil ihnen gehört das Himmelreich, ist für euch Kind eine riesige Ermutigung. Das bedeutet nämlich, ihr dürft auch schon zu Jesus kommen. Und zum Himmelreich zu gehören, muss man nicht können beten, Bibel lesen und weiss nicht was. Auf das kommt es nicht drauf an. Und für uns Erwachsene, ich sage es fast jedes Mal, sind die kleinen Kinder Erinnerung daran, wenn wir zu Gott kommen wollen, kommt es nicht darauf an, das, was wir bringen können. Sondern, dass Gott uns annimmt, ist seine Gnade, ist sein Geschenk. Wir können nichts bringen. Dass Gott die Kleinen annimmt, hat nicht damit zu tun, weil sie noch so herzig wären oder noch quasi Engel sind. Ein Kind von uns hat mal gesagt zu unserer Jüngsten, sie hat so goldige Haare, vielleicht wird sie mal Engel. So ist es nicht. Sondern wir merken schon bei den Kleinsten, dass sie ihren eigenen Willen haben, der oft auch rebellisch und ja, eben das kann sein, was nachher, ein paar Jahre später, uns Eltern auch manchmal Sorgen machen. Und wo letztlich auch das ist, was uns von Gott trennt. Wenn wir nicht den Weg gehen, der Gott gefällt. Aber was Gott uns sagt, der Weg ist offen zu Gott. Weil er vergibt, weil er den Weg immer wieder auftut. So. Wegen dem möchten wir für die Kinder beten. Die Kinder dürfen auch mitbeten. Die Erwachsenen dürfen mitbeten. Segnen heisst, gut aussprechen. Wir wollen ihr ganzes Leben, das Gott ja schon sieht, einfach dem Vater im Himmel anlegen und darum bitten, dass er seine Bewahrung und seinen Schutz über dein Leben gewähren tut. Wenn wir am Alphabet nachgehen, dann kommt Bichsel vor Brücker. Es ist knapp, aber es ist ja so. Ich möchte euch die Gemeinde bitten, aufzustehen. Und wir bitten zuerst für einen Kaleb und wollen ihn Gott darbringen. Vater im Himmel, wir wollen dir ganz, ganz herzlich danken, dass du der Schöpfer bist vom Kaleb, dass du ihn ins Leben gerufen hast. Und wir wissen, dass du sein ganzes Leben schon vor dir siehst. Du siehst alle Herausforderungen, du siehst alles, was vor ihm steht. Und danke, dass wir jede einzelne Situation in deine Hand legen. Wir bitten um Bewahrung für den Kaleb. Wir bitten für die Segen für den Kaleb. Wir bitten darum, dass er aufwachsen darf und schon als junger Bub dir Jesus kennenlernen darf. Und lehren, dir nachfolgen. Kaleb, wir wollen dich segnen im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Wir bleiben gerade stehen und beten für Elina. Vater im Himmel, im gleichen Sinn wollen wir dir Elina bringen. Danke, dass du sie ins Leben gerufen hast. Danke, dass in deinem Lebensbuch jeden einzelnen Tag schon aufgeschrieben ist. Nichts wird dich überraschen. Du wirst nicht plötzlich ins Improvisieren kommen, sondern du wirst sie leiten und führen. Ich danke dir dafür. Danke für die Bewahrung. Danke für den Schutz von Krankheiten und von allen Einflüssen, die gefährlich sein können. Danke, Jesus, dass wir bitten dürfen, dass sie dich als junges Mädchen schon kennenlernen darf und lernen, dir nachzufolgen. Elina, wir segnen dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Die Eltern müssen gerade noch kurz da vorne bleiben. Wir haben jetzt ja nicht getauft, sondern einfach gesegnet. Und wir tun das aus dem Grund, weil die Bibel uns zeigt, dass Taufe ein Schritt ist von einem persönlichen Glauben. Das kann man nicht stellvertretend für Kinder tun, sondern sie selber müssen einmal Jesus ihr Herz aufnehmen und ihr Leben ihm geben. Wir haben dafür gebetet, dass das mal geschehen. Wir als Gemeinde wollen euch als Familien unterstützen. Wir haben Kigo, wir haben Jungschi, wir haben ältere Leute, die treu beten für alle Kinder, für die Gemeinde und so weiter. Aber gleichzeitig ist klar, dass die Hauptverantwortung und die am nächsten dran sind, die Eltern sind. Wir haben eine neue Handhabung eingeführt bei uns, dass wenn Eltern ihre Kinder darbringen wollen, Jesus, dass wir sie ermutigen, ein kleines Büchlein zu lesen, Glauben daheim zu leben. Um genau so ein paar Anstöße zu geben, wie kann ich denn das daheim zu tun? Jetzt haben wir ihnen den Auftrag gegeben und bevor wir für sie beten und sie segnen, möchte ich doch kurz fragen, habt ihr irgendetwas Konkretes mitnehmen können, was ihr möchtet probieren umzusetzen? Jetzt weiss ich nicht, wann ich hinstrecken muss, Tom, als Vater.
Ja. Hört man mich?
Ja.
Wir durften das Buch lesen, das wir bekommen haben. Das ist sehr empfehlenswert für alle, die Familie haben. Was uns dort ist persönlich wichtig geworden ist, gerade, dass wir unseren Kindern im Glaubensleben vielleicht in schwierigen Entscheidungen oder in der Erziehung oder in blöden Situationen wirklich ein Vorbild sein und das vorleben können. Und dann haben wir auch zusammen gemerkt, dass das für uns auch eine Herausforderung ist und dass wir daran wirklich arbeiten wollen, mit Gottes Hilfe.
Dankeschön. Wir beten nachher auch für euch, dass das gelingt. Marc, dann gebe ich dir.
Wir haben das Buch abgelesen und haben sehr viel über das Gerät gehabt, das Buch. Und das Buch, das hat den Titel «Wie Kinder glauben lernen». Und irgendwann mal glaubt jedes Kind irgendetwas. Meistens ist das, was die Eltern den Kindern mitgeben oder den Kindern vorleben. Später, wenn sie in die Schule gehen, wird eine Evolutionstheorie beigebracht und tausend andere Sachen, die man glauben kann. Und uns war wirklich wichtig im Kaleb schon von Anfang an, sehr wirklich Gott vertraut. Und vom Kaleb in der Bibel heisst es, er habe Gott von ganzem Herzen vertraut und sie ihm nachgefolgt. Und darum haben wir ihm auch den Namen gegeben, dass er sich an das erinnern kann, jeden Tag von seinem Leben. Und das ist unser grösster Wunsch für ihn.
Dankeschön. Ich glaube, Sie brauchen Gebet, dass das gelingt. Und wir wollen für euch beten. Und es ist doch schön zu wissen, dass eine ganze Gemeinde, die hinter uns steht, bei unserer Erziehungsverantwortung. Und ja, ich möchte vielleicht gerade die einladen, die selber kein Kind mehr haben, die doch ein bisschen mehr Freiraum haben, wenn ihr euch eine Gebetszeit seid am Morgen, denkt doch ab und zu. All die Eltern, die herausgefordert sind, und segnet sie und betet sie. Wir stehen noch einmal auf, wenn wir stehen nachher für einen Lobpreis sowieso, wegen dem kommt es gar nicht drauf an. Vater im Himmel, wir bitten für Nadia und Tom Brücker, dass du ihnen hilfst, ihren Glauben, ihren drei Kindern vorzuleben. Jesus, das wird immer wieder herausfordernde Situationen geben. Ich möchte bitten, dass du ihnen Zeit gibst, Energie gibst, für das umzusetzen, was sie sich vorgenommen haben. Wir wollen euch segnen von ganzem Herzen und euch durchtragen im Gebet. Amen. Und wir beten für Lea und Marc. Jesus, dass du ihnen hilfst mit ihren vier Kindern. Dass sie ihnen vorangehen können, dass sie den Glauben vorleben können. Dass sie an dir festheben können. Dass sie das ihrer Familie aufrichten können, was dir wichtig ist. Wir segnen euch im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Jetzt machen wir einen Tausch. Ihr, die hier oben gestanden seid, dürft runter hocken. Und die Kinder, die hier unten gehockt sind, dürft hier auf die Stege kommen. Sie singen uns noch ein Lied. Ja, wenn ich mit meiner Plastikhand dastehe, geht es um die Fortsetzung von unserem Anliegen, wo wir unterwegs sind, aufstehen für die nächste Generation. Das heißt also nicht Stopp, sondern es heißt, kommt, lasst uns vorwärts gehen. Wir beschränken uns auf 5 Familienwerte, damit man sie an einer Hand abzählen kann. Sie heißen Familienwerte, um uns daran zu erinnern, es geht nicht um irgendein Anliegen, irgendetwas, was man auch noch schön und toll und gut finden kann, sondern es geht um die Familie Gottes, um das Reich Gottes. Und es sind nur 5, weil so viel auf unser Leben einstürmt und einfach eine Handvoll genug ist, das Wesentliche zu behalten. Wir hatten bereits den Daumen, number one, das Wichtigste, Gott im Mittelpunkt, die Grundstatik von unserem Leben. Wir hatten den Zeigefinger, diese Finger, auf dem man, mit dem man zeigt. Und er soll uns daran erinnern, drei Finger zeigen auf mich. Ich muss bei mir selbst beginnen. Und somit kommen wir zum Mittelfinger, dem Größten. Ja, vom Größten wird erwartet, dass er schützt, dass er bewahrt, dass er vorangeht, dass er den Weg kennt, dass er anleitet. Und das ist das Thema heute Morgen: Gott glaubwürdig repräsentieren. Ich gebe gerne zu, das tönt etwas seltsam. Gott repräsentieren. Ich soll Gott repräsentieren. Wie soll das denn gehen? Und warum überhaupt? Natürlich niemals vollumfänglich. Gott ist Gott und wir sind Mensch. Aber wenn das, was Gott wichtig ist, mir wichtig wird, wenn das, was Gottes Handeln auszeichnet, was vielleicht sogar seinen Charakter auszeichnet, mich auszuzeichnen beginnt, dann kann ich beginnen, Gott zu repräsentieren. Ich möchte ganz konkret werden. Wir haben für Caleb gebetet, wir haben für Elina gebetet, dass sie in jungen Jahren bereits Jesus kennenlernen können. Wie soll das denn gehen? Ich meine, Gott ist ja unsichtbar. Wir haben zwar 5 Sinne, aber keiner dieser Sinne kann Gott direkt wahrnehmen, wenn er sich nicht ausdrücklich offenbart. Nein, bei kleinen Kindern ist es offensichtlich so: Gott hat Eltern als Stellvertreter eingesetzt. Gott will nicht warten, bis ein Mensch so weit herangewachsen ist, bis er aus seinem eigenen Denken heraus, weil er die Bibel studiert und so weiter, Gott kennenlernen kann. Gott will Caleb und Elina bereits jetzt nahe treten. Durch Mark und Lea, durch Nadia und Tom. Aufgabe von uns Eltern ist es, Gott glaubwürdig zu repräsentieren. Also, so wie Gott mit den Menschen umgeht, so sollen Eltern mit ihren Kindern umgehen. In der Beziehung zum Kind und in der Erziehung des Kindes. Gottes Wesen sichtbar machen. Und nicht nur Eltern, für alle die, die schon am Zurücklehnen sind und gedacht haben, ja gut, heute wird es einfach für mich, weil Elternschaft ist das Prinzip einfach besonders deutlich sichtbar. Deshalb werde ich auch immer diese Beispiele machen, aber es gilt für uns alle. Wir alle sind aufgerufen, Gott zu repräsentieren. Ist es nicht so, dass wir von Menschen umgeben sind, die kaum eine Vorstellung von Gott haben? Oder eine ganz falsche Vorstellung von Gott haben? Und aufstehen für die nächste Generation heißt, die Berufung packen, Beziehungen zu Mitmenschen so zu leben, dass etwas vom Wesen Gottes repräsentiert wird. Beginnst du auch zu ahnen, dass das eine Lebensaufgabe ist, dass wir nicht nächsten Freitag 17.15 Uhr sagen können, abgeschlossen, nein, eine riesige Herausforderung. Aber zumindest ist klar, wo wir beginnen müssen. Nämlich bei der Frage, wie ist denn dieser Gott, den wir repräsentieren sollten? Was macht ihn aus? Und diese Frage stellte sich auch Mose. Und kühn bittet er Gott darum, Gott, wenn ich diesem Volk vorangehen soll, muss ich dich kennen. Offenbare mir deine Herrlichkeit. Gott, offenbare mir deine Herrlichkeit. Und das Gewaltige und das Spannende für heute Morgen ist, Gott geht darauf ein und offenbart seine Herrlichkeit. Wir wollen miteinander entdecken, worin die Herrlichkeit Gottes besteht. Und überleg dir doch mal, was jetzt kommt. Wenn jemand dich fragen würde, worin besteht dann die Herrlichkeit Gottes? Was würden wir sagen? Wir lesen in 2. Mose 34, ab Vers 5. 2. Mose 34, ab Vers 5. Gott offenbart seine Herrlichkeit. Da stieg der Herr in der Wolke herab und trat dort neben Mose und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs unbestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Gott offenbart seine Herrlichkeit. Ich würde fast am liebsten jetzt eine Umfrage machen bei uns im Saal. Hättest du auch so Gott vorgestellt? Hätten wir nicht eher erwartet, dass Gott seine Allmacht, seine Herrlichkeit, seine Ewigkeit betont? Seine erhabene Stellung. Er, der Schöpfer, der weit, 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 weit über allem Geschöpf steht. Stattdessen ruft er aus, Jahwe, Jahwe, seinen Namen, seinen ganz persönlichen Namen, nicht ein Titel, sondern ein Name, der Gottes Wesen auf eine ganz besondere Art und Weise beschreibt. Als Mose ja Gott das erste Mal begegnete bei diesem brennenden Busch und er ganz erschrocken fragte, wer bist du? Antwortet Gott, ich bin Jahwe. Ich bin, der ich bin, bedeutet dieser Name eigentlich. Und wir denken, ja, das sagt ja gar nichts aus. Und ein bisschen später beginnt Gott, Mose zu erklären, was sein Name bedeutet. Er sagt zu ihm, ich bin Jahwe. Euren Vorfahren bin ich begegnet als Gott der Allmächtige, aber mein eigentliches Wesen, meine Herrlichkeit habe ich ihnen noch nicht gezeigt. 2. Mose 6 steht dann, sage zu dem Volk Israel, ich bin Jahwe, ich werde euch herausführen, ich werde euch erlösen, ich will euch mir zum Volk annehmen, ich will euer Gott sein. Der Name Gottes, Jahwe, betont diese Beziehung, die Gott zu seinem Geschöpf sucht. Verstehen wir? Gott offenbart seine Herrlichkeit und er betont, ich bin euer Retter. Ich bin dein Erlöser. Ich bin der, der dich sucht. Gott stellt sich vor, er ruft aus beim Vorübergehen, Jahwe, Jahwe. Und wenn ich diesen Vers übersetzen müsste, ich würde es vielleicht so umschreiben, da ist doch ein Gegensatz. Er ging vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott. Und hier würde ich ein Aber einfügen. Gott, ewig, herrlich, allmächtig, erhoben, aber Gott aber gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er Gott ist. Aber er stellt nicht seine Macht und nicht seine Heiligkeit in den Mittelpunkt, sondern seine Güte. Barmherzigkeit beschreibt die Güte Gottes gegen alle die, die im Elend, in der Not sind, in Sorge sind. So wie wir es auch mit diesem Bild heute Morgen gehört haben. Gott sieht das. Es ist ihm ein Anliegen, hier zu dienen. Seine Gnade ist die Güte Gottes gegenüber die, die Güte nicht verdient haben. Und Geschwister, das sind wir alle. Das sind wir alle. Keiner von uns hat die Gnade Gottes verdient. Langsam zum Zorn. Er hält die Bestrafung zurück, obwohl sie über eine lange Zeit beständig sündigen. Langsam zum Zorn. Reich an Gnade. Und dieses Wort ist so breit, ist ein anderes Wort als Gnade vorhin. Da ist Liebe, Wohlwollen, Güte, Gunst drin. Reich an Treue. Gott offenbart seine Herrlichkeit. Und das ist das, was er uns sagen will. So unermesslich, dass im Psalm 57 steht, so groß bis zu den Himmeln ist deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. So ist unser Gott. Ich möchte fast sagen, die Macht Gottes, seine Heiligkeit, setzt Gott einfach voraus. Mir ist keine menschliche Gottesvorstellung, keine Religion bekannt, wo Gott nicht der Mächtige ist. Wenn Menschen über Gott nachdenken, kommen sie darauf, Gott muss stärker und mächtiger sein als ich selbst. Das ist logisch. Aber wenn Gott sich selbst vorstellt, so betont er seine Güte. Habt ihr auch schon gehört, dass man liest oder eben hört, der Gott des Alten Testaments ist der zornige, strafende Gott. Der Gott des Neuen Testaments ist der liebende, gnädige Gott. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 2. Mose 34 noch im Alten Testament ist. Gott ist der gnädige, barmherzige Gott. Und wenn Jesus dann später seinen Vater vorstellt, diesen bekannten Vers Johannes 3,16, sagt er nichts anderes, als was in diesem Namen Jahwe bereits enthalten ist. Gott liebt die Welt dermaßen, dass er seinen einzigen Sohn hergibt als Opfer, ans Kreuz, um zu sterben. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das alles ist bereits in diesem Namen Jahwe drin. Die Frage uns heute Morgen ist, kenne ich Gott so, wie er sich selber vorstellt? Kenne ich diesen Gott? Das ist kompatibel mit Ehrfurcht, ja, aber nicht kompatibel mit einem Gottesbild, das Angst vor Gott hat, das zurückweicht. Nicht kompatibel mit einem Gottesbild, wo dieser Gott ein Gott ist, der Leistung sehen will. Wir hatten die kleinen Kinder hier. Ich habe es gesagt, ihnen gehört das Himmelreich. Gott rückt seine Güte in den Mittelpunkt. Und meine Gottesbeziehung soll von dieser Wahrheit geprägt sein. Wenn wir Anbetung machen, wenn wir beten, wenn wir zu Hause Bibel lesen, so sind das doch keine lästigen Pflichten, sondern es ist die Einladung, diesem Gott zu begegnen und zu erleben, wie er durch seinen Heiligen Geist zu mir spricht. So stellt sich Gott vor. Das ist seine Herrlichkeit. Denkst du, das ist wesentlich, wenn es darum geht, Gott zu repräsentieren? Ich glaube schon. Denn schau, unseren Umgang mit uns zeichnet sich gerade aus mit dieser Großzügigkeit. Wir lesen Vers 7, die Folgen. Gott reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen, Sünde vergibt. Gott schenkt seine Gnade, obwohl nichts in uns ist, was seine Gnade rechtfertigen würde, dass wir sie verdienen könnten. Und das ist keine theoretische Aussage über Gott. Glaubt mir, Gott handelt tatsächlich so. Wenig später, das Volk Israel, gerade in der Situation mit Kaleb, die Kundschafter kommen zurück. Und eben, abgesehen von Kaleb und Josua, sind sie stark entmutigt. Sie sagen, wir können dieses Land, das Gott uns geben möchte, nicht einnehmen. Zu gut befestigt, zu stark die Krieger, zu gut die Bewaffnung. Wir haben keine Chance. Und Josua und Kaleb, die widersprechen wollen, das Volk ist so aufgewühlt, dass das Volk beginnt, sie zu steinigen. Stell dir das vor. Was ist denn das? Es ist ein kompletter Misstrauensantrag gegen Gott, der sie ein Jahr wunderbar durch die Wüste geführt hat, versorgt Tag für Tag. Ein Misstrauensvotum Gott gegenüber. Das Volk will die steinigen, die einzigen zwei, die am Glauben festhalten. Eindrücklich, wie es dann beschrieben ist. Und dann kam die Herrlichkeit Gottes in einer Wolke vom Himmel. Das Volk erstarrt. Und Gott sagt zu Mose, dieses Volk, ich halte es nicht länger aus. Ich werde es vernichten und mit dir neu beginnen. Und weißt du, was Mose tut in diesem Moment? Er erinnert sich an den Moment, wo Gott ihm seine Herrlichkeit gezeigt hat und sagt, Gott, hast du nicht versprochen, du bist ein Gott langsam zum Zorn? Reich an Gnade und Güte, handle so an uns, wie du versprochen hast und vergib uns. Und Gott sagt, ich vergebe euch. Ich möchte uns das zurufen. Gott vergibt. Wenn wir zu ihm kommen, zum Kreuz kommen, wenn wir unsere Schuld niederlegen und um Vergebung bitten, Gott vergibt, denn er ist reich an Gnade und Treue. In ihm haben wir die Erlösung, schreibt Paulus, durch das Blut Jesu. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen. Stellen wir uns einen Wasserfall vor, wo wir runterstehen dürfen und wir überströmt werden mit Gnade, Vergebung, Güte Gottes. Das ist Gott, wie er sich uns vorstellt. Und wenn wir Gott glaubwürdig repräsentieren wollen, soll unser Leben etwas ausstrahlen von dieser Großzügigkeit Gottes. Ich habe diese Woche einen Lebensbericht gelesen, wo jemand schreibt, mein Vater war sehr leistungsorientiert, streng und fordernd, und Gott erschien mir noch strenger und noch fordernder. Als ich die Schule endlich abgeschlossen hatte, bin ich sofort aus der Kirche ausgetreten, um endlich frei zu sein vor dem Druck, Gott nicht genügen zu können. Und diese Person schreibt, wie sie dann zu Jesus findet, wie sie Befreiung erlebt. Und da möchte man fast schon jubeln und sagen, danke Herr. Aber der Lebensbericht geht weiter. Die Freude hielt nicht lange an. Umgeben von vielen Superchristen geriet ich gleich durch Vergleich und hohe Ansprüche und Ideale wieder hinein in diesen Leistungskonkurrenzkampf. Ich genügte wieder nicht mehr in meinen Augen. Es wurde immer anstrengender, ein guter Jünger von Jesus zu sein. Es gab so viele bessere. Vielleicht kennst du diese Gedanken. Was wir hier sehen ist, die Prägung, die diese Person aus der Kindheit mitgenommen hat, macht es ihr so schwierig, den Gott der Bibel zu finden. Ihre ganzen Prägungen stehen ihr im Weg, sogar über die Bekehrung hinaus. Sie war angewiesen, dass sie Menschen traf, die Gott repräsentierten, so wie er wirklich ist. Großzügig, gütig. Menschen, die mit uns zu tun haben, sollen etwas von dem spüren. Etwas von Großzügigkeit spüren. Wenn ich es auf Eltern anwenden möchte, die Annahme, die Kinder zusteht, ist bedingungslos. Ein Kind soll nie unsicher sein, ob es geliebt ist, ob es noch geliebt ist, ob es genügt, ob es die vielen Ansprüche erfüllen kann. Gott glaubwürdig repräsentieren heißt Annahme. Ich habe fast das Gefühl, bei den eigenen Kindern ist das noch ein bisschen einfacher, weil es sind die eigenen Kinder. Andere Menschen anzunehmen, zum Teil so schwer. Gott hat uns dazu berufen. Und ein ganz starkes zweites Element erscheint an diesem Punkt. Wenn Gott sagt, ich bin Jahwe, ich komme und befreie euch, stellt sich Gott eben nicht gerade vor, als ich bin der Heilige, ich bin anbetungswürdig, dient mir endlich, dient mir, sondern er sagt, ich diene euch. Und wenn wir Gott repräsentieren, sind wir die, die Mitmenschen dienen sollen. Dienen sollen. Gott ist in uns, durch seinen Heiligen Geist, um uns zu prägen mit seinem Wesen. Das ist ja nichts, was wir mit Vorsätzen aus uns herauspressen können, sondern Gott will in uns etwas bewirken. Wir haben über das Privileg gesprochen, Begegnung mit Gott zu haben, und aus dieser Begegnung heraus soll ein verändertes Wesen von mir persönlich resultieren, dass Menschen an mir Großzügigkeit und Dienstbereitschaft, sich verschenken, erleben dürfen. Ich möchte uns einladen, ganz bewusst diesen Weg zu beschreiten, im Gebet vor Gott festzumachen: Gott, ich will dich repräsentieren. Großzügige Güte, so ist unser Gott. Aber das Bild ist noch nicht vollständig. Ich habe auch mitten im Vers meine Lesung unterbrochen. Stell dir eine Schulklasse vor, wo der Lehrer allein Güte walten lässt. In jedem Test. Aber auch wenn ein Stärkerer, ein Frecherer, die Mitschüler zu tyrannisieren beginnt. Was soll er dann machen? Soll er das einfach zulassen? Es geht nicht lange, bis der menschliche Egoismus durchbricht und die Skrupellosen beginnen, eine ganze Klasse zu tyrannisieren. So geht es nicht. Und so geht auch die Großzügigkeit Gottes nicht auf Kosten seiner Gerechtigkeit. Vers 7, Gott, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Bei aller Großzügigkeit Gottes bleibt die Verantwortung, meine Verantwortung, deine Verantwortung bestehen. Gott wird den Menschen zur Rechenschaft ziehen. Das sagt das Alte Testament und das sagt das Neue Testament. Und Gott verweist auf die verheerende Tragweite der Sünde. Ich werde heimsuchen bis in die dritte und vierte Generation. Wir müssen hier festhalten, dass Gott gerecht ist. Und Kinder haften nicht für die Sünden ihrer Eltern. So wie wir Eltern nicht für die Sünden unserer Kinder haften. Das sagt die Bibel ganz, ganz ausdrücklich. Heimsuchen meint auch nicht einfach bestrafen. Es ist ein, ich sage jetzt mal, ein umfassender Vorgang. Der Begriff der Musterung wäre vielleicht angemessener. So wie die Aushebung für die Rekrutenschule. Man kommt, man tritt an und wird gemustert. Ist er tauglich oder ist er nicht tauglich? Eine Musterung ist keine Bestrafung, sondern es ist ein genaues Hinsehen. Und das wird hier beschrieben. Heimsuchung wird in der Bibel oft verwendet für die Armee, die zusammengerufen wird. Die Soldaten werden eben gemustert. Und auch die Priester, die dienen sollen, werden gemustert. Gott beobachtet. Gott beobachtet, ob die Sünde der Väter auch bei den Kindern, auch bei den Enkeln noch nachwirkt, indem, dass sie das böse Vorbild nachahmen. Gott mustert. Gott schaut ganz genau hin. Oder ob sie sich abwenden und sagen, nein, das war falsch. Ich distanziere mich von diesem Verhalten. Und erst dann und nur dann, wenn die Nachkommen ebenso sündigen, wie die Väter es getan haben, greift Gott strafend ein. Aber wir spüren den Ernst der Sünde. Gott kehrt das nicht unter den Teppich. Gott übersieht es nicht. Er drückt nicht seine Augen zu. Er sagt sogar, es ist so ernst, dass ich bei den Nachkommen schauen werde, mustern. Haben sie das übernommen oder sind sie zu mir zurückgekehrt? Ich bin so froh für das Kreuz, dass der Weg zur Umkehr zu Jesus, zu Gott, jederzeit offen ist. Wir dürfen kommen und Vergebung bitten. Aber ist es nicht gerade das Kreuz, das den Ernst der Sünde umfassend aufgezeigt hat? Jesus starb dort für jede einzelne unserer Schuld. Keine war klein genug, dass Gott gesagt hätte, das kommt nicht drauf an, das heften wir nicht ans Kreuz. Die Gerechtigkeit Gottes geht so weit, dass er seinen Sohn hat zahlen lassen für jede einzelne Sünde. Und so heißt Gott repräsentieren etwas Zweites. Ich weiß nicht, ob das noch fast der schwierigere Teil ist. Großzügigkeit nicht als Vorwand nehmen und Ungehorsam, Respektlosigkeit in meinem Verantwortungsbereich zu übergeben. Wie macht es Gott? Ich habe vorhin die Situation erzählt, dass Gott beim Unglauben des Volkes am Schluss gesagt hat, ich vergebe. Aber wisst ihr auch, wie es dann weitergeht? Gott vergibt, ja. Er hat das Volk nicht gelöscht. Aber er hat auch die Konsequenzen gezogen und gesagt, keiner von dieser Generation kann in das verheißene Land. Sie sind in der Wüste rumgezogen, Jahr für Jahr, 39 Jahre, bis jeder dieser ungläubigen Generation gestorben war. Die Güte und Großzügigkeit Gottes heißt nicht, dass es keine Konsequenzen gäbe. Und ich muss sagen, da haben doch auch die Kinder und Enkel gewaltig mitgelitten. Die wären schon lange im verheißenen Land gesessen und nicht mehr in dieser heißen Wüste, wenn ihre Väter geglaubt und vertraut hätten. Ja, Mark und Lea, Nadja, eure Kinder sind darauf angewiesen, dass wir ihnen helfen, Fehlverhalten zu erkennen. Und dass wir ihnen helfen, mit angemessenen Konsequenzen, dass sie in diesem Fehlverhalten nicht verharren wollen. Das ist unsere Herausforderung als Eltern. Und ich glaube, da kann ich zusammen mit allen Eltern etwas bestätigen. Das braucht viel Energie und Kraft. Es ist viel einfacher zu sagen, ach, who cares? Kommt doch nicht drauf an. Wenn wir Gott repräsentieren, müssen wir auch die Ernsthaftigkeit, seinen heiligen Eifer gegen alles Unrecht aufnehmen und in unserem Leben umsetzen. Das braucht Mut. Es braucht Mut, weil wir stets gegen die Angst kämpfen, von Kindern zurückgewiesen und abgelehnt zu werden. Aber wenn wir es nicht machen, überlassen wir sie ihrem Egoismus. Denn alle Menschen bereits in sich tragen und das wird sehr zu ihrem Schaden sein. Und vor allem, wenn wir es nicht machen, machen wir es ihnen sowas von schwer, sich selbst als Sünder zu erkennen. Und eines Tages, wer zu Jesus kommen will, muss eines Tages erkennen, ich bin ein Sünder. Und deshalb spreche ich nicht nur Eltern an. Wir alle, die wir Gott repräsentieren, sollen etwas von dieser Heiligkeit in diese Welt hineintragen. Weil das ist genau das Grundproblem von unserer heutigen Zeit. Dass alle sagen, ja, ich bin schon nicht perfekt, aber schau auf den, die sind alle noch viel schlimmer als ich. Ich brauche keinen Erlöser. Ich brauche keinen Retter. Hast du das auch schon gehört? Jetzt meine ich natürlich nicht, dass wir hingehen und alle auf alle zeigen und sagen, schau, wie unheilig du lebst. Das wird nicht gut kommen. Und das ist auch nicht der Auftrag. Aber was wir tun können, ist Folgendes, dass ich in meinem persönlichen Leben das ganz, ganz ernst nehme. Dass ich mich für Dinge, die ich verbockt habe, wo ich respektlos mit jemandem umgegangen bin, wo ich mich falsch verhalten habe, dass ich hingehe und dazu stehe. Und der Gegenüber wird dann sagen, ah Lukas, war doch nicht so schlimm, habe ich gar nicht wahrgenommen. Und doch ist es ein Repräsentieren von der Heiligkeit Gottes. Verstehen wir? Der hat einen Eindruck dann, so ernst ist das dem, dass der sich aufmacht und diesen schwierigsten aller Wege geht, sich zu entschuldigen. So ernst ist das dem. Ich glaube, das wäre die Art, wie wir dieses Anliegen Gottes in diese Welt hineintragen können. Nicht mit dem, dass wir alle kritisieren, wie unheilig das sie sind. Aber dass wir dazu stehen, wenn wir unheilig waren. So möchte ich schließen. Ich habe immer so diesen Familienwert noch in Kurzform ausformuliert und möchte das auch heute gerne lesen. Gott glaubwürdig repräsentieren bedeutet, Gott begegnet uns mit großzügiger Güte. Entsprechend will ich meine Mitmenschen behandeln, sie annehmen und ihnen dienen. Und gleichzeitig hat Gott einen heiligen Eifer gegen alles Unrecht. Entsprechend will ich in meinem persönlichen Verantwortungsbereich, das ist vor allem mein eigenes Verhalten, Unrecht nicht ignorieren, nicht unter den Teppich kehren, sondern benennen und korrigieren. Ich möchte uns einladen, dass wir beten. Und Gott eine kurze Antwort geben. Und in meinem Leben ist diese Antwort: Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Und vielleicht können wir diese Zeit des Gebets abschließen mit einem Lied. Ihr habt es zum Einstieg gesungen. Die Kraft nimmt zu, wenn wir auf Gott vertrauen. Und das dürfen wir heute Morgen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns die Kraft gibt, so zu leben. Wir beten. Vater im Himmel, wir sind deine Kinder. Du hast uns aufgenommen in deine Familie. Und eigentlich ist es klar, dass die Kinder immer auch in einem gewissen Sinn die Familie repräsentieren. Und Jesus, das wollen wir auch. Ich wünschte mir so sehnlichst, dass Menschen, die mit mir zu tun haben, etwas über Gott lernen, einen Eindruck vom Wesen Gottes mitbekommen. Das ist mein großer Wunsch. Und gleichzeitig weiß ich, wie unmöglich das ist. Denn ich bin nicht so. Ich bin nicht so großzügig. Ich habe Mühe, Menschen anzunehmen. Ich habe Mühe, Menschen zu dienen. Jesus, wir bitten heute Morgen, hilf uns dabei. Und wir wollen dir, Heiliger Geist, in unserem Leben Raum geben. Raum geben, dass du uns prägen kannst. Unser Verhalten, unser Denken, unser Reden prägen kannst. Und Jesus, du siehst auch, wie schwer es mir fällt, zu Unrecht zu stehen. Viel lieber würde ich denken, ach, der hat das gar nicht gemerkt. Ach, der hat das längst vergessen. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Und doch glaube ich, dass du uns rufst, auch diese Seite von deinem Wesen zu repräsentieren. Und Jesus, da bitte ich um Kraft, bitte ich um Mut, um ein Drängen durch deinen Heiligen Geist. Weil ich genau weiß, von mir aus werde ich nicht gehen, wenn du mich nicht schiebst, wenn du mich nicht daran erinnerst. Jesus, hilf uns, unseren Kindern gegenüber, unserem Ehepartner gegenüber, unseren Arbeitskollegen, Freunden, Nachbarn gegenüber. Ich danke dir dafür. Lass uns aufstehen und dieses Gebet miteinander singen. Du Gott, du bist der, von dem meine Hilfe kommt.